das Feedback, was wir bekommen, ist, dass es zwar Wohnraum gibt, aber dieser Wohnraum für viele nicht bezahlbar ist.
Alle Jahre wieder fehlen bezahlbare Wohnungen für Studenten. Wir berichten aus Regensburg. Außerdem, wie untersucht Froni Plak-Wiki Doktorarbeiten? Und gleich zu Beginn, Eltern können aufatmen. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich geeinigt im Kita-Tarifstreit. Das und mehr heute im Campus-Magazin, am Mikrofon Annette Meyer. Es ist vollbracht. Nach insgesamt 7 Monaten und langen Verhandlungsnächten diese Woche haben Verdi und die kommunalen Arbeitgeber einen Durchbruch erzielt im Tarifstreit um die Erzieherinnen und Sozialarbeiter. Das Ergebnis bringt für die meisten Verbesserungen, unterscheidet sich aber nicht groß vom Schlichterspruch im Sommer. Torben Hildebrand berichtet.
Geschlossene Kitas und genervte Eltern. Es sieht ganz so aus, als wenn es diese Bilder vorerst nicht mehr geben wird. Nach 7 Monaten und 9 Verhandlungsrunden haben Gewerkschaften und Arbeitgeber ihren Konflikt beigelegt. Familien können aufatmen und Verdi-Chef Frank Bsirske zeigte sich nach der Marathonsitzung in Hannover zufrieden.
Insgesamt bringen die neuen Regeln für das Gros der Beschäftigten Verbesserungen.
In den vergangenen Tagen hat Verdi am Verhandlungstisch einige Korrekturen am Schlichterspruch durchgesetzt. Sozialarbeiter und Erzieherinnen bekommen mehr als ursprünglich vorgesehen.
Für junge Kolleginnen und Kollegen, für Berufsanfängerinnen ist das Berufsfeld insoweit attraktiver gestaltet worden.
Im Vergleich zur Schlichterempfehlung werden auch deutlich mehr Beschäftigte in höhere Gehaltsgruppen eingestuft. Das Geld wird gleichmäßiger auf mehr Köpfe verteilt. Und das wird für die Städte und Kreise gar nicht so viel teurer. Insgesamt, sagte Arbeitgeberverhandlungsführer Thomas Böhle, haben die Kommunen in der entscheidenden Runde noch einmal 9 Millionen Euro obendrauf gelegt.
Wir meinen, das ist ein Preis, der vertretbar ist, um Eltern und Kindern weitere Strapazen zu ersparen.
Insgesamt führt die Einigung in den deutschen Kommunen zu höheren Personalkosten von 315 Millionen Euro pro Jahr. Die Grenze der Belastbarkeit sei erreicht, so Böhle.
Wir hoffen, dass es diesmal gelingt, auch Akzeptanz bei den Gewerkschaftsmitgliedern zu erzielen.
Das hofft auch Verdi-Chef Bsirske. Er setzt darauf, dass die Einigung die 220.000 Mitarbeiter in den Kitas, Behindertenwerkstätten und Jugendämtern überzeugt. Sie werden in einer Urabstimmung das letzte Wort haben. Schon einmal hat die Verdi-Spitze eine Überraschung erlebt, als der Schlichterspruch an der Basis durchfiel. Nun rechnet Bsirske damit, dass die Basis mitzieht.
Das gibt eine deutlich veränderte Ausgangslage für die Diskussion in der Mitgliedschaft und am Ende auch für die Abstimmung. Und ich bin zuversichtlich auf das Abstimmungsverhalten unserer Mitglieder.
Sagt die Basis ja, haben Eltern erst einmal Ruhe. Aber der Gewerkschaftsboss machte in Hannover auch deutlich, locker lassen wird Verdi nicht. Der Abschluss sei nur ein erster Schritt hin zu einer Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe.
Einigung ja, aber kein Jubel im Kita-Tarifkonflikt. Mit dem Ergebnis der Urabstimmung wird gegen Ende Oktober gerechnet. Dann werden die Eltern von Kita-Kindern endgültig wissen, ob sie ihre Kinder wieder zuverlässig abgeben können. Schlamperei oder Täuschung? Wie ist die Doktorarbeit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen einzuordnen? Damit muss sich jetzt die Medizinische Hochschule Hannover auseinandersetzen. Denn die Internetplattform Froni Plak-Wiki hat die Doktorarbeit der Verteidigungsministerin untersucht und schwerwiegende Zitierfehler gefunden. Hedwig Thomalla.
Gerhard Dannemann ist Professor an der Humboldt-Universität Berlin. Der Jurist ist ein Mitglied von Froni Plak-Wiki. Sein Fazit zur Doktorarbeit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen?
Es sind eine ganze Reihe von Verstößen gegen die 3 wichtigen Zitierregeln vorhanden. Also Quellen müssen benannt werden im jeweiligen Kontext. Zitate, wörtliche Grafiken und so weiter, was man direkt entnommen hat, muss als solches gekennzeichnet werden. Und alle angeführten Belege müssen geprüft sein. Oder wenn man sie nicht hat prüfen können, muss das klar ausgewiesen sein. Und gegen alle diese 3 Grundgebote des Umgangs mit Quellen wird in der Arbeit mehrfach verstoßen.
Alles zusammengenommen, sagt Gerhard Dannemann, sind die Verstöße in der Arbeit von Ursula von der Leyen schwerwiegender als die in der Doktorarbeit von Annette Schavan. Die CDU-Politikerin war 2013 von ihrem Amt als Bundesbildungsministerin zurückgetreten, nachdem ihr die Universität Düsseldorf den Doktortitel entzogen hatte. Ursula von der Leyen weist derzeit Vorwürfe in Bezug auf ihre Doktorarbeit zurück. Kritiker von FoniPlugWiki werfen den Mitgliedern der Internetplattform immer wieder vor, gezielt Promotionen von konservativen Politikern zu untersuchen, um diese an den Pranger zu stellen. Dem widerspricht Gerhard Dannemann entschieden.
Frau von der Leyen ist die 85. medizinische Arbeit, die im FoniPlugWiki öffentlich dokumentiert wird, und die erste von einer Politikerin.
FoniPlugWiki hat ein simples System, um Plagiate aufzudecken. Doktorarbeiten werden in eine Software eingespeist und dann mit Fachliteratur abgeglichen. Anschließend kontrollieren die Mitglieder des Wikis jedes entdeckte Plagiat nach dem Vier-Augen-Prinzip.
Es müssen also zwei Leute unabhängig voneinander die zu untersuchende Arbeit und die jeweilige Quelle eingesehen haben, bestätigt haben, dass genau das da steht, wie dokumentiert. Und die müssen auch Übereinstimmung in der Bewertung, ob das harmlos ist oder ob das ein Plagiat ist.
Nicht jede untersuchte Arbeit wird allerdings für alle sichtbar ins Netz gestellt. Ob das passiert, entscheiden die Mitglieder von FoniPlugWiki kollektiv. Entstanden ist die Internetplattform nach der Gutenberg-Affäre. Seitdem haben die Mitglieder insgesamt rund 380 Fälle untersucht. Ein großer Teil wurde nicht veröffentlicht. Nur rund 150 wurden als ausreichend schwer eingestuft, so wie jetzt der Fall von der Leyen. Volker Rieble ist Professor an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat ein Buch über das Wissenschaftsplagiat geschrieben. Die Arbeit von Textvergleichern wie die von FoniPlugWiki findet er wichtig.
Als Gegengewicht zur Fälschungsmacht der Plagiatoren, denn die plagiierenden Arbeiten, die geistern ja durch die Bibliotheken, aber auch durchs Netz, und die werden ja auch immer zitiert. Es geht nicht darum, jetzt Frau von der Leyen, Herrn Gutenberg oder Frau Schaffan irgendwie ans Bein zu pinkeln, sondern es geht letztlich darum, den Schaden zu begrenzen, der aus dem Inverkehrbringen von solchen Wissenschaftsfälschungen entsteht.
Schwierig findet es Jurist Volker Rieble, dass die Akteure der Plattform, bis auf wenige Ausnahmen wie Gerhard Dannemann, anonym agieren.
Weil derjenige, der aus dem Dunkel der Nacht giftige Pfeile verschießt, der ermöglicht natürlich seinem Gegenüber keinen Gegenangriff. Also er spricht anderen die Redlichkeit ab, über seine Redlichkeit kann man aber nicht urteilen.
Statt Kritik an Aktivisten, die nach Plagiaten suchen, wünscht sich Volker Rieble allerdings eine Debatte über die wissenschaftliche Redlichkeitskultur an den Universitäten. Denn schlimmer als einige anonyme Akteure bei Textvergleichern wiegt für ihn der lasche Umgang vieler Universitäten mit Plagiatsfällen. Natürlich gäbe es Hochschulen, die konsequent gegen Fälscher vorgehen.
Es gibt aber auch jede Menge Fakultäten, die auch harte Plagiate durchwinken und sagen, wir wollen keinen Ärger mit Politikern, wir wollen unseren eigenen Ruf nicht beschmutzen. Und dann werden von den Universitäten wirklich auch harte Fälschungen einfach unbeanstandet gelassen.
An einigen Fakultäten gäbe es auch Schlupflöcher für Plagiatoren, die einen nachträglichen Entzug des Doktortitels erschweren oder unmöglich machen.
Wir haben zum Beispiel an der LMU in München eine Promotionsordnung zum Dr. Phil, die enthält eine 5-jährige Verjährungsfrist. Und es gibt schon 2 Fälle, in denen harte Plagiate an dieser Fakultät aufgetaucht sind und man dann den Doktortitel nicht mehr zurücknehmen kann, obwohl er auf einer Fälschung beruht, weil man die Verjährungsfrist hat.
Das Problem sei der Uni auch bekannt, so Rieble. Geändert wurde die entsprechende Promotionsordnung bisher allerdings nicht. Und das, obwohl viele Hochschulen nach der Gutenberg-Affäre versichert hatten, künftig härter gegen Plagiatoren vorzugehen.
Der lange Weg zur sauberen Wissenschaft, wie Hochschulen und FoniPlugWiki mit Verdachtsfällen umgehen. Ein Beitrag von Hedwig Tomalla. Kein anderer Hochschulpräsident ist so lang im Amt wie er. Und wohl keiner hat so viel erreicht für seine Uni wie Wolfgang Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München. Seit 20 Jahren hat er immer wieder neue Ideen. Selbstbewusst treibt er Entwicklungen voran. Doch nicht immer lief alles glatt. Gerhard Brack.
An seinen Amtsantritt erinnert sich Wolfgang Herrmann noch ganz genau. Daran, wie ihm die Amtskette umgehängt wurde, und an das Gefühl, das er dabei hatte.
Das Gefühl, dass ich meine jungen Jahre in diesem Amt nicht verblödeln möchte, sondern für die Hochschule etwas bewegen möchte. Das war das Gefühl, das ich hatte, und die Zuversicht, dass das schon klappen wird.
Es hat geklappt. 47 Jahre alt war Wolfgang Herrmann damals und er glänzte durch vieles, aber nicht durch Bescheidenheit. Wie man gerade auf ihn kam?
Die Antwort lag nahe. Ich war als junger Dekan hier im sehr betulichen Senat immer aufmüpfig. Ich habe kritisch die Berufungsvorschläge kommentiert und habe gelegentlich zusammen mit Studenten und Assistenten Berufungsvorschläge zu Fall gebracht.
Seine Zeit hat Wolfgang Herrmann hervorragend für die TU genutzt. Dabei hatte er zunächst gar keine Lust, in die Verwaltung zu gehen.
Ich hatte mir auch damals geschworen, nur 4 Jahre eine Amtsperiode der Allgemeinheit zu dienen.
Daraus wurden 5 Amtsperioden. Dass Wolfgang Herrmann Hochschullehrer wurde, war ihm vielleicht in die Wiege gelegt.
Ich komme aus einem niederbayerischen Dorf, wo mein Vater Lehrer war. Und wir Kinder sind in einem Schulhaus aufgewachsen. Was Schöneres gibt es eigentlich nicht.
Fernseher und Telefon gab es im Elternhaus nicht. Aber dafür Chemiebaukästen im Schulhaus, mit denen er als Kind experimentierte. Und die Lust am Experimentieren blieb ihm sein Leben lang. Zunächst als Chemieprofessor und schließlich auch als Präsident der TU München, der seine Hochschule zum Erfolg bei der Exzellenzinitiative führte.
Ja, da kann man sagen, auf die Exzellenzinitiative bin ich schon stolz. Wir waren ja eine der ersten 3 Universitäten, die dort überhaupt erfolgreich waren 2006. Und wir sind die einzige technische Universität in Deutschland, die von Anfang an bis zum heutigen Tag dabei ist. Die einzige.
Herrmann baute die Interdisziplinarität deutlich aus.
Häufig entsteht das wirklich Interessante an den Schnittstellen zwischen den klassischen Disziplinen. Das heißt, man muss hier die disziplinären Stärken zueinander führen. Und das ist durchaus eine Katalysatorfunktion, die die Leitung einer Universität hat.
Fakultäten wurden umbenannt, ausgebaut, umorganisiert. Und das gegen erhebliche Widerstände und Proteste. In Garching entstand ein neuer Campus. Hinter allen Veränderungen steckte das Ziel, wissenschaftlich erfolgreicher zu werden.
Unsere neueste Veränderung ist ja die Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften, ganz allgemein der Humanwissenschaften, in das Portfolio einer modernen technischen Universität. Ich bin überzeugt davon, dass wir nur modern bleiben, wenn wir den gesellschaftlichen Rückbezug der komplexer werdenden Technik wirklich schaffen.
Im Jahr 2001 wäre Herrmann um ein Haar bayerischer Verbraucherschutzminister unter Edmund Stoiber geworden. Doch Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung kamen dazwischen und verhinderten Herrmanns Karriere als Politiker.
Im Nachhinein sage ich, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Augustinus, das war ein Glück für mich, dass es nicht geklappt hat letztlich.
Die Wirtschaft versteht der TU-Präsident gut für seine Uni zu nutzen. Derzeit werden 3000 Doktorandenstellen an der TU von der Wirtschaft finanziert. Darin liegt auch eine Gefahr.
Die Wissenschaft sollte nicht die verlängerte Werkbank der Wirtschaft werden.
Vermutlich kann Herrmann als TU-Präsident mehr für das Zusammenspiel von Wissenschaft und Wirtschaft erreichen, als wenn er in die Politik gegangen wäre.
Andere Hochschulpräsidenten tun sich ungleich schwerer, finanzielle Unterstützung von privaten Förderern und Stiftungen zu bekommen, was manchmal auch am Standort liegt. In Oberfranken zum Beispiel wurde im vergangenen Jahr eine Wissenschaftsstiftung gegründet, die gleich 4 Hochschulen finanziell unterstützen soll. Die Unis Bamberg und Bayreuth und die beiden Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Hof und Coburg. Doch das Stiftungsvermögen ist noch klein und seit der Gründung auch nicht nennenswert gewachsen. Tanja Oppelt berichtet aus Hof.
Am Rande des Campus der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof, auf dem Eichelberg mit Blick auf Felder und Fichtenwälder, soll ein neues, bayernweit einzigartiges Institut entstehen. Das Institut für Wasser- und Energiemanagement. In Form einer Pyramide, denn bereits anhand der Hülle wollen die Forscher testen, wie sich zum Beispiel Regenwasser auf verschiedenen Oberflächen verhält. Der Präsident der Hochschule, Jürgen Lehmann.
Der Staat unterstützt uns natürlich, was die Hülle anbelangt, indem wir eine stattliche Millionensumme im Rahmen der Nordbayern-Initiative bekommen haben. Aber damit haben wir natürlich keine Laborausstattung, damit haben wir natürlich auch kein Personal. Ergo brauchen wir Drittmittelgeber, die uns hier unterstützen. Und ein ganz spezielles Thema ist Trinkwasserreinheit. Bekanntlicherweise gibt es noch sehr viel Medikamentenrückstände im Trinkwasser. Ein Schwerpunkt, Forschungsgebiet bei uns an der Hochschule.
Am Institut wollen die Wissenschaftler Verfahren entwickeln, mit denen sich Medikamentenrückstände aus dem Trinkwasser herausfiltern lassen. Eine neue Technologie, die auch für die Wirtschaft interessant sein kann. Jürgen Lehmann hofft daher, dass die Wissenschaftsstiftung Oberfranken seine Hochschule finanziell unterstützt. Aber die Stiftung hat im Moment selbst kaum Geld. 70.000 Euro betrug das Startkapital. Jetzt, 1,5 Jahre später, sind es gerade mal 90.000 Euro. Nur wenige oberfränkische Unternehmen haben kleinere Beträge eingezahlt. Jürgen Lehmann weiß, dass man Geduld braucht.
Hochschulen wie unsere beispielsweise in Hof sind ja sehr jung im Vergleich zu den doch altehrwürdigen Universitäten in Nürnberg oder auch in München. Und wenn erstmal Mehrwert entsteht, weil wir tatsächlich Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft sichtbar machen können, wird auch die Bereitschaft gesteigert, hier noch mehr zu investieren.
Oberfranken ist ein schwieriges Pflaster. Große international bekannte Unternehmen gibt es kaum, stattdessen viel soliden Mittelstand. Und der muss erst davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, in Wissenschaft und Forschung zu investieren und dafür Geld zu stiften, sagt der Vorsitzende der Stiftung Ekkehard Beck.
Es sind Familienbetriebe im Wesentlichen und das ist etwas anderes, als wenn man das zum Beispiel mit dem Ballungsraum München vergleicht, wo viele DAX-Unternehmen sitzen. Und die haben andere Strukturen und sind wahrscheinlich auch eben anders aufgestellt für solche Bereiche.
Ekkehard Beck war Kanzler an der Uni Bayreuth. Seit seiner Emeritierung ist er unermüdlich im Auftrag der Wissenschaftsstiftung Oberfranken unterwegs. Die Stiftung sei deutschlandweit ein Novum, sagt er. Noch nie war eine Wissenschaftsstiftung für 4 Hochschulen in 4 Städten gleichzeitig zuständig. Und das ist auch Teil des Problems. Denn bisher versteht sich ein Bamberger zuerst einmal als Bamberger, ein Hofer als Hofer. Dazwischen liegen Welten. Eine gemeinsame oberfränkische Identität gibt es nicht. Leider, sagt Ekkehard Beck und übt deutliche Kritik.
Ich selber komme aus dem Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet ist seit mindestens 20 Jahren in großen strukturellen Problemen und muss sich neu aufstellen. Und dort hat man sehr früh erkannt, dass man nur gemeinsam etwas erreichen kann. Und die ansonsten sehr auf Autonomie bedachten einzelnen Städte haben sich zusammengetan. Und Ähnliches vermisse ich hier in Oberfranken, wo ein großer Strukturwandel ansteht. Da sollte man versuchen, die Konkurrenz etwas zurückzuschrauben und in Kooperation gemeinsam für die Region zu arbeiten.
Die Hochschulen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof hätten erkannt, dass sie nur gemeinsam stark sind, sagt Beck. Die Städte, die Wirtschaft und die Bürger noch nicht. Ein Mentalitätswechsel muss her. Ekkehard Beck wird weiter Werbung machen für die Wissenschaftsstiftung Oberfranken. Er hat ein ehrgeiziges Ziel. In einigen Jahren will er ein ansehnliches Stiftungsvermögen von 2 Millionen Euro zusammen haben.
Investoren ausfindig machen für die Hochschulen in Bamberg und Bayreuth, Coburg und Hof. Das ist die schwierige Aufgabe der Wissenschaftsstiftung Oberfranken. Ein Beitrag von Tanja Oppelt war das. Kurz vor Beginn des Wintersemesters fehlen in Deutschlands Unistädten mindestens 25.000 Wohnheimplätze, so die Schätzung des Studentenwerks. Für die Studierenden wird es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden. Ganz besonders krass ist es in München, Frankfurt und Hamburg. Aber auch in kleineren Unistädten wie Ingolstadt, Erlangen und Regensburg werden die Wohnungen immer teurer. Aus Regensburg berichtet Thomas Muckenthaler.
Die Studierendenvertreter an der Universität Regensburg bereiten sich wieder auf einen Ansturm von Erstsemestern vor. Auch heuer soll wieder ein Matratzenlager eingerichtet werden für Kommilitonen, die keine Wohnung finden, sagt Studentenvertreter Leon Stuber.
Das Feedback, was wir bekommen, ist, dass es zwar Wohnraum gibt, aber dieser Wohnraum für viele nicht bezahlbar ist. Im Moment ist es noch so, dass es relativ langsam noch anläuft, wobei wir halt auch mit den Planungen, was zum Beispiel dann Übergangsunterkünfte angeht, ja jetzt noch in der Startphase stecken. In vergangenen Wintersemestern war es immer so, dass wir eine gemeinschaftliche Unterkunft, das sogenannte Matratzenlager, organisiert haben, das auch immer ziemlich gut angenommen wurde.
In einem kleinen braunen Zettelkasten liegen rund 40 Wohnungsangebote. Viele sind von außerhalb und nicht nur zu teuer, sagt Dominik Graf, einer der Studentenvertreter.
Viele Angebote hier im Aster, die uns hier erreichen, sind gerade für Studenten oder junge Leute eben unbrauchbar, weil sie weit außerhalb von der Stadt meistens gelegen sind, dann trotzdem relativ teuer sind, aber für junge Menschen, die eben am Nachtleben teilhaben wollen und oft zur Uni müssen und zwischendurch frei haben, für die ist es einfach unbrauchbar, eine Wohnung in Pendling zu haben mit 20 Quadratmetern und dafür 350 Euro zu bezahlen.
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bestätigt den Befund der Studenten. Regensburg boomt, aber es fehlt preiswerter Wohnraum. Wolberg sieht die Stadt durchaus gefordert.
Also ich würde jetzt nicht zwingend von Wohnungsnot reden, was studentisches Wohnen betrifft. Aber es gibt nach wie vor noch Engpässe, aber eher was die Bezahlbarkeit betrifft. Ich glaube, dass wir ganz gut aufgestellt sind mit Studentenwohnheimen. Da entstehen ja jetzt auch noch eine Menge Kapazitäten auf dem Gelände der neuen Nibelungenkaserne. Wir sind preislich noch relativ hoch. Das ist der allgemeinen Marktsituation geschuldet, weil viele Studentenapartments ja sozusagen von Anlegern gekauft worden sind, die dann eine bestimmte Renditeerwartung haben. Das ist ja auch logisch. Also der Markt ist noch nicht entspannt. Ich würde die Situation aber jetzt nicht als höchst dramatisch einschätzen. Aber wir müssen schon noch nachlegen in den nächsten Jahren.
Regensburg zählt rund 30.000 Studierende. Aber nicht nur die suchen eine Wohnung. Diese Erfahrung macht gerade Michael Achmann, dessen Wohngemeinschaft derzeit einen Mitbewohner auf Zeit sucht.
Die Hälfte der Anfragen, die wir bekommen, sind nicht Studierende, sondern Menschen, die ein Praktikum hier in Regensburg machen. Das heißt, wahrscheinlich wird der Wohnungsmarkt dadurch nur noch komplizierter, nur noch schwieriger.
Wer eine Wohnung findet, muss Glück haben. Auch Julia Greim und Lea Karamisade können davon ein Lied singen.
Ich habe glücklicherweise auch eine Unterkunft gefunden, allerdings auch nur über Beziehungen. Also auf dem freien Wohnungsmarkt habe ich auch lange Zeit gesucht und nichts gefunden.
Und ja, ich habe 3 Monate lang nach einer Wohnung gesucht und eigentlich nach einem WG-Zimmer gesucht. Dann war es eben so, ich habe eine Wohnung gefunden, also eine WG mit 2 Jungs und bin dann eben zum Bewerbungsgespräch hingegangen. Und es gab halt auf das eine Zimmer, das waren 14 Quadratmeter für über 400 Euro, also eigentlich nicht wirklich bezahlbar, 50 Bewerber.
Für Nadine Randack war die Wohnungssituation so prekär, dass sie beinahe das Studium geschmissen hätte. Zum Glück hat sie dann schließlich doch eine Wohnung gefunden.
Ich bin vor ziemlich genau einem Jahr hergezogen, Anfang letzten Wintersemesters, hatte ja im Vorfeld circa 2 Monate gesucht. Wenn ich weiter hätte pendeln müssen, dann wäre es mir auf jeden Fall zu viel geworden. Dann hätte ich mir das vielleicht mit dem Studium auch nochmal überlegt, weil ich bin vorher ein Jahr lang, also aber auch gewollt, gependelt. Und das noch ein Jahr durchzuziehen, wäre mir zu viel gewesen.
Jedes Jahr zu Semesterbeginn die schwierige Suche nach einer bezahlbaren Studentenbude. Das war's für heute mit dem Campus Magazin. Im Studio war Annette Meyer.